Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin eure Podcast-Moderatorin Steffi Bernhardt. Bei Ausgeflogen haben wir jeden Monat eine Person aus dem bayerischen Naturschutz zu Gast und sprechen über Artenschutz, Biodiversität und wie jede und jede unsere Natur schützen kann. In unserer ersten Folge im neuen Jahr geht es um ein großes Thema, das Artensterben. Mit dem LBV-Vorsitzenden Dr. Norbert Schäffer spreche ich darüber, was es für uns Menschen bedeutet, wenn immer mehr Tiere und Pflanzen aussterben. Aber keine Angst, diese Folge ist nicht zum Verzweifeln. Ihr erfahrt nämlich, wie wichtig die Biodiversität für euer alltägliches Leben ist und was ihr tun könnt, um die Natur zu schützen. Außerdem sprechen wir auch über Erfolge im Naturschutz, wie das Volksbegehren Artenvielfalt Rette die Bienen. Das hat vor 5 Jahren 1,7 Millionen Menschen dazu gebracht, für mehr Artenschutz in Bayern zu unterschreiben. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo Norbert, herzlich willkommen im LBV-Podcast Ausgeflogen. Schön, dass du heute Zeit für mich hast.
Gerne.
Du bist Biologe, Naturschützer und seit knapp 10 Jahren Vorsitzender des LBV. Du setzt dich also eigentlich schon dein ganzes Leben für den Schutz der Natur, besonders der Vögel, ein. Stellen wir uns mal kurz vor, dass alle Vogelarten ausgestorben sind. Was würde dir in einer Welt ohne Vögel fehlen?
Wenn wir uns das vorstellen, dann kann es nur eine theoretische Vorstellung sein, weil in einer Welt, in der es keine Vögel mehr gibt, wäre die Umwelt so weit kaputt, dass auch wir nicht mehr leben könnten. Also von daher, eine Welt ohne Vögel und Mitmenschen ist eigentlich kaum vorstellbar. Die Vögel sind ein ganz wichtiger Indikator. Sie zeigen uns an, wie es der Umwelt, wie es unserer Natur, wie es der Welt draußen geht. Und wenn die Vögel komplett weg wären, wären wir auch nicht mehr da.
Wenn wir von Naturschutz sprechen, dann reden wir ja meistens von Artenvielfalt. Es gibt aber eigentlich was noch viel, viel größer ist, nämlich die Biodiversität. Kannst du uns das mal erklären, was das genau ist?
Artenvielfalt wird gerade in der Politik oftmals gleichgesetzt mit biologischer Vielfalt. Es sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Biologische Vielfalt, jetzt wird es ein bisschen technisch, hat 3 Ebenen. Das ist die Vielfalt der Gene, also innerhalb einer Art, wenn man sich vorstellt, viele Menschen gehören alle zur gleichen Art, sehen aber unterschiedlich aus. Das ist die Vielfalt innerhalb einer Art. Dann die Vielfalt der Arten, bei Vögeln ganz viele verschiedene Vögel. Dann aber auch die Vielfalt, und das ist die 3. Ebene, die Vielfalt der Lebensräume. Biologische Vielfalt beschreibt also die Vielfalt des Lebens insgesamt und nicht nur, das ist nur ein Segment davon, nicht nur die Artenvielfalt.
Manche Menschen denken ja, wenn jetzt irgendwie die Feldlerche nicht mehr da ist, das ist zwar irgendwie schade und traurig, aber das hat eigentlich nichts mit meinem Alltag oder mit meinem Leben zu tun. Was sagst du zu solchen Aussagen?
Was für mich ganz wichtig ist, Vögel sind ein Indikator, der uns anzeigt, wie es der Umwelt geht. Vögel sind oftmals an der Ende der Nahrungskette und integrieren über alles das, was drunter so passiert. Wenn man sich vorstellt, eine Agrarlandschaft mit Rebhühnern, dann weiß ich, wenn es dort Rebhühner gibt, dann muss es dort Wildpflanzen geben, weil die Rebhühner sich im Winter davon ernähren. Es muss aber auch Insekten geben, weil die Rebhühner sich im Sommer davon ernähren. Also von daher, die Rebhühner zeigen uns an, dieser Landschaft geht es gut, der Natur in dieser Landschaft und vielen, vielen auch sehr unauffälligen Arten geht es gut. Also von daher, das ist für mich das Wichtigste, Vögel als Indikator. Aber Vögel haben noch im Naturschutz viel mehr Bedeutung. Vögel sind zum Beispiel auch einfach schön und begeistern viele Menschen. Ich hoffe nicht nur mich, ich weiß, dass viele Menschen von Vögeln, von der Vogelwelt begeistert sind. Und von daher sind Vögel für uns ein wichtiges Instrument im Naturschutz, ein Instrument, mit dem wir Menschen für uns, für unsere Ziele, für den Natur- und Artenschutz gewinnen können.
In welchen Lebensbereichen sind wir denn auf die Vielfalt der Natur angewiesen?
Eigentlich in allen. Also es gibt kaum einen Bereich, wo man sagt, da kann uns die biologische Vielfalt egal sein. Klar kann man zynisch sein und sagen, was interessieren mich ein paar Schmetterlinge. Aber wenn man sich vorstellt, wir brauchen einfach eine intakte Umwelt, wir brauchen intakte Lebensräume zur Lebensmittelproduktion. Die Landwirtschaft ist absolut angewiesen auf die biologische Vielfalt. Es geht nicht ohne biologische Vielfalt. Stichwort zum Beispiel blütenbestäubende Insekten. Biologische Vielfalt ist aber auch wichtig, wenn wir über Wasser reden, über Wasserqualität und so weiter und so weiter. Also von daher, die biologische Vielfalt ist nichts, für das man sich interessiert, wie für Briefmarken sammeln. Ja, die einen interessieren sich halt für Briefmarken und die anderen für die biologische Vielfalt. Nein, die biologische Vielfalt ist einfach die Grundlage des Lebens da draußen und wir sind Teil davon. Und von daher, eine intakte biologische Vielfalt ist für, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich bin davon überzeugt und es lässt sich auch sehr schön zeigen, die biologische Vielfalt ist die Grundlage, eine intakte biologische Vielfalt, die Grundlage für unser Überleben.
Warum sind diese Vorteile der Natur vielen Menschen vielleicht nicht so bewusst?
Ich denke, weil man die Zusammenhänge nicht unmittelbar sieht. Ich sehe auch, wenn ich einen Apfel esse, nicht sofort, dass ich dafür ja Insekten brauche, die den Baum bestäubt haben. Also von daher, diese Zusammenhänge sind nicht unmittelbar für jeden erkennbar. Und da ist es für den LBV einfach immens wichtig, gerade diese Zusammenhänge immer wieder darzustellen. Als Fachverband liegt uns natürlich daran, dass die Menschen nicht nur emotional sagen, Schmetterlinge sind schön, Vögel sind schön, das ist ganz, ganz wichtig, sondern dass sie auch verstanden haben, warum wir diese Arten brauchen und natürlich, was wir tun müssen, um diese Arten zu erhalten.
Jetzt gibt es ja unfassbar viele Arten in Bayern, in Deutschland, Europa, auf der Welt. Ich habe mich gefragt, wie schafft man es denn überhaupt, diese ganzen Arten ständig im Blick zu halten, um zu wissen, welche denn jetzt gerade bedroht, gefährdet, vielleicht schon vom Aussterben bedroht ist. Also kann es vielleicht auch sein, dass einige Arten aussterben, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen?
Weltweit passiert das natürlich jeden Tag. Wir verlieren jeden Tag Dutzende von Arten, die noch nicht beschrieben sind. Wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Arten noch keine Namen gegeben haben. Die Arten in Mitteleuropa, in Deutschland, in Bayern, die kennen wir in aller Regel. Da gibt es lange rote Listen, die gibt es mittlerweile zu jeder Tier- und Pflanzengruppe. Von daher, wir haben einen sehr guten Überblick. Aber ich kann natürlich auch im Naturschutz, auch ein LBV kann nicht immer alle Arten im Blick haben. Das geht nicht. Wir können nicht Artenhilfsprogramme für Wurzelläuse zum Beispiel auflegen. Und darum bedient man sich wieder dieser Indikatorarten. Und ich habe bereits das Rebhuhn genannt. Wenn ich wissen will, ob eine Agrarlandschaft intakt ist, dann schaue ich mir wirklich als erstes an, gibt es dort Rebhühner? Gibt es dort Feldlerchen oder Kiebitze? Und diese Arten integrieren über viele andere Arten. Ich kann dann die Annahme treffen, wenn es diese Indikatorarten, und das sind nicht nur, aber vor allem auch Vögel, wenn es die gibt, dann hängt ein langer Rattenschwanz anderer Arten da dran. Und dadurch wird das Ganze natürlich effizienter, als wenn ich mich um jede einzelne Wildbienenart kümmern müsste.
Was sind so die stärksten Treiber des Artensterbens? Also warum haben wir überhaupt diese Krise?
Es ist bei uns, in anderen Teilen der Welt ist es anders, aber bei uns ist es vor allem die Zerstörung von Lebensräumen und die intensive Nutzung von Lebensräumen. Und an der Stelle muss man sagen, weil ich weiß, dass manche Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht ein bisschen verspannen, nein, das ist keine Kritik an der Landwirtschaft. Es ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt, dass wir in einer völlig ausgeräumten Landschaft ohne Hecken, ohne Wegränder, ohne Feldränder, die noch dazu flächendeckend mit Pestiziden behandelt wird und wo intensiv gedüngt wird, wo vielleicht dann sogar noch Wasser drainiert wird, dass diese Lebensräume, dass diese intensive Agrarlandschaft sehr, sehr arten und arm an biologischer Vielfalt sind. Oder wenn dann Lebensräume komplett zerstört werden, wenn eine Feuchtwiese durch ein Gewerbegebiet überbaut wird, dann ist natürlich der Brauchvogel weg. Also die Zerstörung, die unmittelbare Zerstörung oder die sehr intensive Nutzung von Lebensräumen, das sind die zwei wichtigsten Treiber für den Zusammenbruch der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft bei uns. Und die Agrarlandschaft, das ist das Sorgenkind im Natur- und Artenschutz. Da geht es den Gewässern etwas besser, da geht es sogar den Arten im Siedlungsbereich ein bisschen besser und vor allem auch im Wald. Die häufigen Arten im Wald sind nicht unser Problem. Die häufigen Arten in der Agrarlandschaft, wie Rebhuhn, Feldlerche, Kiebitz, das sind die Problemfälle.
Welche Rolle spielt der Klimawandel beim Artenschwund?
Da muss man ein bisschen aufpassen. Derzeit, der Klimawandel ist da. Er findet statt, aber er wird natürlich, wir sind erst am Beginn einer Entwicklung. Derzeit ist die Landnutzung, die intensive Nutzung, der deutlich wichtigere Faktor, was die Vernichtung von Arten angeht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rechnen damit, dass etwa ab 2060, 70, 80, also in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, dass der Klimawandel durch das Austrocknen von Lebensräumen, durch die Verschiebung von Klimazonen für das Artensterben dann der wichtigere Faktor ist als die Lebensraumnutzung. Momentan ist es noch die Lebensraumnutzung, das wird sich aber ändern. Und das zeigt, wie diese beiden großen Krisen, Klimakrise und die Biodiversitätskrise, wie eng verflochten die sind.
Beim Artensterben habe ich früher eigentlich immer an auch ganz andere Bilder gedacht. Also ich habe mir immer den Eisbären auf seiner einsamen Eisscholle vorgestellt, die Orang-Utans im Dschungel. Aber Artensterben findet ja auch wirklich direkt vor der Haustür bei uns in Bayern statt. Warum nehmen ich oder die Gesellschaft, wir alle, das vielleicht viel zu wenig wahr, dass das nicht irgendwas ist, was woanders passiert, sondern bei uns?
Es ist völlig richtig, wenn man einfach mal in Google eingibt, biologische Vielfalt oder Begriffe wie Artensterben, dann bekomme ich Bilder von tropischen Regenwald oder von Korallenriffen. Und das sind natürlich die Hotspots der biologischen Vielfalt weltweit. Aber das Artensterben oder der Zusammenbruch der biologischen Vielfalt, das findet natürlich auch bei uns statt. Und das findet nicht statt in einer Katastrophe, nicht ausgelöst durch ein Tankerunglück, irgendwo an der Küste, wo Seevögel verölt werden, sondern jedes Jahr Stück für Stück. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben mal so ein bisschen hochgerechnet, dass wir beispielsweise in Mitteleuropa jedes Jahr 1 bis 1,5% der biologischen Vielfalt verlieren. Und das merke ich natürlich nicht im Vergleich Jahr zu Jahr. Wenn wir die biologische Vielfalt, das Leben um uns herum, das wir in den letzten 40 Jahren verloren haben, innerhalb von einem Wochenende verlieren würden, dann würde ein Schock, dann würde eine Schockwelle durch die Bevölkerung gehen. Aber jedes Jahr ein kleines Stück, 1,5%, das merkt man kaum. Wenn man sich die Gesamtentwicklung aber anschaut, dann können wir zeigen, dass gemessen an den Feldvögeln, und wie gesagt, Feldvögel sind ein sehr guter Indikator für viele andere Arten, gemessen an den Feldvögeln haben wir in den letzten 40 Jahren die Hälfte der biologischen Vielfalt, die Hälfte des Lebens in der Agrarlandschaft verloren.
Ich nehme das auch so wahr, dass irgendwie die Artenkrise so eine stille Krise ist, so ein schleichender Prozess, wie du jetzt eben auch beschrieben hast. Was passiert denn eigentlich wirklich mit den letzten ihrer Art? Also wenn ich jetzt nur noch eine Handvoll Vögel, Pflanzen, welche Artengruppe auch immer habe, was gibt es da für Methoden? Weil es kann ja wirklich irgendwann sein, die können sich nicht mehr fortpflanzen, es geht zu Ende.
Das ist natürlich dann immer sehr, sehr individuell, da muss man sich die einzelnen Arten anschauen. Wenn wir uns einfach mal die Wiesenbrüter anschauen. Wiesenbrüter waren mal relativ häufig in Bayern und jetzt haben wir sehr viele Wiesenbrüter verloren und seit vielen Jahren, sogar seit Jahrzehnten, haben Brachvogel-Uferschnepfe nicht mehr ausreichend Brut erfolgt. Das heißt, diese Arten werden bei uns verschwinden. Wie reagiert jetzt der Naturschutz darauf? Gerade auch der LBV. Wir sagen, wir müssen uns ganz gezielt im Rahmen von Artenhilfsprogrammen um diese Arten kümmern. Und das heißt zum Beispiel bei Brachvogel und Uferschnepfe, die jetzt darunter leiden, dass sie von Prädatoren, von Füchsen oder Wildschweinen gefressen werden, dass wir dagegen vorgehen müssen. Wir ziehen Zäune, buchstäblich Zäune, um die letzten Nester. Das ist aber eine Notfallmaßnahme. Ich vergleiche das immer mit einem Patienten, der auf der Intensivstation liegt. Hätten wir deutlich mehr Brauchvögel und Uferschnepfe und hätten wir große Feuchtgebiete, dann würden diese Prädatoren eigentlich nichts ausmachen. Damit könnten die Arten gut leben. Nur wenn ich einen Bestand habe, der nur noch aus wenigen Brutpaaren besteht, dann kann natürlich ein Fuchs diesen Bestand komplett ausrotten. Wir müssen jetzt aufpassen, und das ist wirklich ein schönes Beispiel im Artenschutz, dass wir auf der einen Seite natürlich Maßnahmen ergreifen, um das unmittelbare Aussterben zu verhindern, zum Beispiel Zäune ziehen, dass wir aber langfristig die Lebensräume wieder so gestalten und renaturieren, dass die Arten in größerer Zahl dort leben können und mit den Prädatoren leben können.
Wie radikal kann man da sein? Also es gibt ja auch irgendwie Projekte, dass man Arten wirklich aus der Wildnis rausnimmt, man züchtet die sozusagen und setzt sie dann wieder aus. Wie kann sowas funktionieren?
Das ist weltweit gemacht worden. Das machen die Briten zum Beispiel bei der Uferschnepfe. Da werden unmittelbar nach dem Legen der Eier werden die Gelege eingesammelt, werden in Volieren ausgebrütet, in den Brutschrank, werden großgezogen, bis sie fliegen können und werden dann wieder in die freie Wildbahn entlassen. Das kann man machen. das geht. Das ist eine sehr radikale Maßnahme, wo man natürlich sich gut überlegen muss, will man das? Und ich kann das immer nur vorübergehend machen. Ich muss parallel dazu die Lebensräume wiederherstellen, damit die Arten ohne diese intensiven Maßnahmen tatsächlich auch überleben können. Und ich möchte nochmal dieses Beispiel einer Intensivstation nutzen. Ein Patient, der auf einer Intensivstation liegt, dem nützt es nichts, wenn man ihm sagt, du musst dich einfach gesünder ernähren und mehr Sport betreiben. Das reicht nicht. Der braucht jetzt intensive Medikamente oder einfach eine intensive Unterstützung. Die braucht er in diesem Moment. Das kann aber nur vorübergehend sein, weil in dieser Situation er vielleicht, der Patient, sterben würde durch sowas wie einen Schnupfen. Der Schnupfen macht ihm eigentlich nichts. Jetzt ist der Schnupfen mein Fuchs da draußen für die Wiesenbrüter. Der Fuchs macht eigentlich den Wiesenbrütern nichts. Nur wenn die Wiesenbrüter bereits auf der Intensivstation liegen, dann kann sein, dass der Fuchs tatsächlich zum Absterben dieses Bestandes, dieses Wiesenbrüterbestandes führt. Das war jetzt ein sehr kompliziertes Bild. Ich hoffe, dass das angekommen ist. Mir geht es einfach darum, in einer Notfallsituation müssen wir Notfallmaßnahmen ergreifen. Wir dürfen aber uns an den Notfall niemals gewöhnen. Niemand möchte dauerhaft auf einer Intensivstation leben.
Das Thema fühlt sich ja dann schon ein bisschen bedrückend und einschüchternd an. Wie schaffst du es da, motiviert zu bleiben, jeden Tag aufzustehen und dich für den Naturschutz einzusetzen?
Zunächst mal muss man einfach ehrlich sein, und ich bin Naturwissenschaftler, ich kann das, denke ich, auch ganz objektiv beurteilen. Die Gesamtbilanz ist negativ, das ist keine Frage. In meiner Jugend vor 40 Jahren waren tatsächlich zum Beispiel Rebhühner noch relativ häufig. In der Zwischenzeit haben wir 95, zum Teil 99% der Rebhühner verloren. Und das ist nur ein Beispiel. Also von daher, ja, da kann man schon ein bisschen depressiv werden. Wir haben aber auch Erfolge zu verzeichnen. Wieder in meiner Jugend war der Weißstorch in Bayern fast ausgestorben. Wir hatten damals in den Mitte der 80er noch um die 50 Brutpaare. Wir haben uns beim LBV damals allen Ernstes überlegt, ob man diese Art aufgeben soll, weil wir gesagt haben, den können wir nicht erhalten, der passt nicht mehr in unsere Landschaft. Naturschützerinnen und Naturschützer haben sich dann um jedes einzelne Brutpaar gekümmert, haben Lebensräume da draußen gestaltet, sind noch einige andere Faktoren dazugekommen, und heute haben wir wieder über 1200 Weißstörche, allein in Bayern. Wenn man also einen Weißstorch da draußen sieht, dann ist das kein Zufall, dass die heute noch da sind, sondern das ist das Ergebnis von sehr intensiver Natur- und Artenschutzarbeit. Und das zeigt, wenn man uns lässt, können wir erfolgreich sein? Wir wissen, was wir da draußen machen müssen. Das haben wir bewiesen bei Weißstorch, bei Uhu, bei Wanderfalke, bei Wiesenweih oder bei der großen Hufeisennase. Es gibt sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten, auch wenn die Gesamtbilanz nach wie vor negativ ist. Aber diese Erfolgsgeschichten sind natürlich hochmotivierend. Und für mich persönlich ist es einfach, da sind es manchmal nicht die großen Erfolge, sondern ja, ein Schwarm Erlenzeisige im eigenen Garten. Also das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Diese, ich würde es mal bezeichnen als Alltagsnatur um mich herum, gerade im eigenen Garten. Da kann ich persönlich sehr, sehr viel Energie draus ziehen.
Wie kann ich denn als Einzelne ins Handeln kommen und irgendwas für die Natur tun? Hast du da Tipps?
Ich habe bereits den Garten angesprochen. Das ist natürlich etwas, wenn man das große Glück hat, einen Garten zu besitzen. Da kann man auf engem Raum tatsächlich sehr viel Raum für Natur schaffen. Das wird niemals einen Nationalpark ersetzen oder ein Naturschutzgebiet. Aber ich kann Stieglitze, ich kann einen Igel im Garten haben, ich kann eine ganze Reihe von Schmetterlingen da haben. Also wir können tatsächlich um uns herum die Natur gestalten, wenn man zum Beispiel einen Garten hat. Das ist der erste Punkt, den ich immer nenne, wenn ich gefragt werde, was können wir eigentlich tun angesichts dieser gigantischen Krise. Das zweite, und es gibt viele Antworten, aber meine zweite Antwort ist, einfach überlegen, welchen Einfluss man als Verbraucherin und Verbraucher hat. Die Lebensmittel, die man unter der Woche im Supermarkt kauft oder im Laden kauft, haben einen Einfluss darauf, ob man am Sonntagnachmittag beim Spaziergang Feldlerchen in der Agrarlandschaft sehen kann. Der Zusammenhang ist unmittelbar, und den muss man sich bewusst machen. Beispielsweise Bio-Lebensmittel, von denen wissen wir, dass sie dort produziert werden, wo einfach noch mehr Raum ist für die Natur. Und das Dritte ist natürlich Mitglied werden beim LBV. Das muss ich als LBV-Vorsitzender natürlich sagen. Aber ich glaube tatsächlich daran, dass wir starke Mitglieder starke Verbände brauchen, die Einfluss ausüben können, was die öffentliche Meinung angeht, was aber auch natürlich die politische Arbeit angeht. Wir brauchen Mitglieder, durch eine Mitgliedschaft einfach zu zeigen, ich unterstütze die Ziele des LBV. Das ist eine gute Sache und das hilft uns, das hilft dem LBV, das hilft uns allen zusammen, einfach noch mehr Natur- und Artenschutz zu betreiben.
Wir kommen jetzt zu einer kurzen Blitzfragerunde. Es gibt immer zwei Antwortmöglichkeiten und du musst dich möglichst schnell für eine von den beiden entscheiden. Okay. Am Morgen Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Berge oder Meer?
Berge.
Lerche oder Nachteule?
Nachteule.
Bist du dann auch nachts am Arbeiten oder also kein Frühaufsteher sozusagen?
Ich bin vor allem kein Frühaufsteher und alle vogelkundlichen Arbeiten, die ich gemacht habe, egal ob über Habichtskauz oder über Wachtelkönig, Tüpfler, Ralle, waren alles immer nachtaktive Arten. Ich stehe gelegentlich gerne mal vor Sonnenaufgang auf, aber nicht jeden Tag.
Nationalpark Bayerischer Wald oder Nationalpark Berchtesgaden?
Ich denke, da kann man keine Antwort geben. Das kommt immer drauf an. Ein Jahresende am Lusen oben im Nationalpark Bayerischer Wald ist natürlich für uns immer, das ist so eine Familientradition, machen wir dann immer, dann laufen wir da hoch, das ist immer so ein Highlight. Aber bei der Auswilderung der Bartgeier in Berchtesgaden zu sein, ist natürlich auch unschlagbar. Also von daher, da gibt es keine Antwort, das ist beides Weltklasse.
Jetzt wird es auch nochmal schwierig, Bartgeier oder Wachtelkönig?
Da muss es der Wachtelkönig sein, weil er ja auf mein Leben insgesamt so einen großen Einfluss hatte.
Darf ich fragen, warum?
Ich habe meine Frau dadurch kennengelernt. Ich habe meinen ersten Arbeitgeber durch den Wachtelkönig bekommen. Das war die britische Royal Society for the Protection of Birds. Also immer wieder an ganz, ganz wichtigen Stellen in meinem Leben ist der Wachtelkönig aufgetaucht. Und von daher, ja, der Wachtelkönig war für mich lebensentscheidend und ist von daher, liegt mir noch näher als der Bartgeier, wobei der Bartgeier, ein Bartgeier, der an der Watzmann-Ostwand entlang fliegt, ist natürlich auch unschlagbar.
Kopf oder Bauch?
Kommt drauf an, in welcher Situation. Aber ich bin, denke ich, beides. Ich lege großen Wert darauf, dass ich wirklich ein Naturwissenschaftler bin. Aber Bauchgefühl, glaube ich, ist was ganz, ganz Wesentliches.
Stadt oder Land?
Land.
Und zu guter Letzt Honigbiene oder Wildbiene?
Da ist mir die Wildbiene oder die 500 Wildbienenarten, die wir haben, die finde ich noch spannender als die Honigbiene. Ich hoffe, dass ich damit den Imkerinnen und Imkern nicht auf die Füße trete. Aber also die Wildbienen haben schon vieles, vieles Spannendes zu bieten.
Biene ist da ein gutes Stichwort. Nämlich vor 5 Jahren, im Winter 2019, haben 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Bayern für das Volksbegehren Artenvielfalt Rettet die Bienen unterschrieben. Das waren damals 18,3% der wahlberechtigten Bevölkerung. Rettet die Bienen ist damit auch das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Bayerns. Getragen wurde und wird das Volksbegehren von der ÖDP, dem LBV, Bündnis 90 Die Grünen und der Gregor-Louis-Soder Umweltstiftung. Wir blicken da jetzt mal ein bisschen gemeinsam zurück auf diese Zeit vor 5 Jahren. Warum wurde denn das Volksbegehren für mehr Artenvielfalt damals gestartet?
Dieser Zusammenbruch der biologischen Vielfalt, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass wir in den letzten 40 Jahren die Hälfte der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft verloren haben, das konnte einfach nicht so weitergehen. Und von daher hat damals die ÖDP, und die ÖDP hat das Ganze ja initiiert, ein weiter so konnte es nicht mehr geben. Wir konnten uns auch nicht mehr auf Freiwilligkeit verlassen. Wir standen mit dem Rücken an der Wand und von daher war es gut und richtig, dieses Volksbegehren zu initiieren, angesichts der katastrophalen Situation unserer biologischen Vielfalt, insbesondere in der Agrarlandschaft.
Welche Forderungen hattet ihr damals? Also was wolltet ihr konkret verbessern? Was sollte anders laufen im bayerischen Naturschutz?
Zusammengefasst kann man sagen, wir wollten den Rückgang der biologischen Vielfalt aufhalten und wenigstens einen Teil von dem zurückbekommen, was wir bereits verloren haben. Wir wollten auch eine nachvollziehbare Dokumentation dessen, was da draußen passiert. Da gibt es eine ganze Reihe von Berichtspflichten, dass also nicht eben, dass wir uns nicht auf Bauchgefühl verlassen, sondern dass wir gute Daten haben. Das alles nicht gegen, sondern mit der Landwirtschaft, Hand in Hand mit der Landwirtschaft, die natürlich immens wichtig ist da draußen. Und unser Volksbegehren war niemals gegen die Landwirte und Landwirtinnen gerichtet, sondern wir hatten einfach keine andere Möglichkeit mehr. Es war einfach eine Art Notwehr. Es war aber immer klar, dass die Landwirte nicht unter dem Volksbegehren leiden dürfen. Und ich glaube auch, wenn man sich nach 5 Jahren das anschaut, und wir ziehen ja jetzt eine erste Zwischenbilanz, auch wenn sie damals, wenn sie verletzt waren, was ich nachvollziehen kann, es war nie unsere Absicht, aber die Landwirte waren verletzt, aber wenn man nach 5 Jahren sich das Ganze anschaut, dann ist eben nicht die Katastrophe für die Landwirte durch das Volksbegehren eingetreten. Landwirte haben Probleme, überhaupt keine Frage, sie haben Probleme, die aber nicht aus dem Volksbegehren oder aus dem Naturschutz resultieren, sondern aus anderen Bereichen. Ich glaube, es war gut und richtig, das damals zu machen. Und wenn wir 5 Jahre zurückgehen könnten, würde ich wieder dafür plädieren.
Ich habe eben schon erzählt in unserem Vorgespräch, dass ich damals, als ich noch nicht beim LBV war, auch schon im Winter 2019 dafür unterschrieben habe. Wie habt ihr es denn überhaupt geschafft, dass ihr im Winter bei Schnee und Kälte die Leute dazu gebracht habt, ins Rathaus zu gehen und für Bienen und Insekten zu unterschreiben, die ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht zu sehen sind?
Das ist richtig. Das war damals tatsächlich ein kolossaler Aufwand. Und es war natürlich überhaupt nicht klar, dass es erfolgreich sein wird. Wenn wir zurückgehen, genau vor 5 Jahren, jetzt haben wir hier Mitte Januar, da waren wir in der heißen Phase der Vorbereitung. Am 31. Januar ging ja dann die Eintragungsfrist los. Wir wussten nicht, wie die Bevölkerung darauf reagieren wird. Wir hatten nur wenige Wochen Vorbereitung. Aber es hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass wir auf das Interesse, großes Interesse in der Bevölkerung stoßen, dass die Menschen mehr Natur- und Artenschutz wollen. Ich glaube, es war auch eine, trotz der großen Zeitnot und dem unglaublichen zeitlichen Druck, war es eine handwerklich sehr gut gemachte Kampagne. Alleine der Begriff rettet die Biene. Im vollen Titel heißt das ja Volksbegehren Artenvielfalt, rettet die Biene, aber es ist bekannt geworden als das Bienenvolksbegehren. Das war natürlich geschickt. Das sind Mechanismen, die wir verstanden haben und die wir auch genutzt haben. Ich glaube, wir haben damals tatsächlich auch den Zeitgeist getroffen. Nach der Krefelder Insektenstudie sind die Menschen hellhörig geworden. Und in diese Zeit ist dann dieses Volksbegehren gefallen. Aber es war bei weitem, als wir das angefangen haben, nicht klar, dass dieses Volksbegehren erfolgreich sein wird und dass so ein großer Erfolg wird, das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Bayerns.
Bereits eine Woche, nachdem ihr dann die notwendige Mindestanzahl an Unterschriften zusammen hattet, hat sich der runde Tisch in der Staatskanzlei getroffen. Da haben sich dann 30 Verbände versammelt aus Naturschutz, Landwirtschaft, Forst, Jagd, Fischerei und Imkerei. Ja, wie verlief diese gemeinsame Arbeit von diesen Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammengekommen sind?
Nach diesem sehr großen Erfolg wurde sehr schnell deutlich, dass die Staatsregierung natürlich nicht getrieben werden möchte durch dieses Volksbegehren, sondern dass sie selbst gestalten möchte. Und der Ministerpräsident hat dann zu diesem runden Tisch eingeladen und ich glaube, er hat etwas gemacht, was sehr, sehr clever war. Er hat Alois Glück gebeten, diesen runden Tisch zu moderieren. Und Alois Glück, wer ihn kennt, das ist wirklich ein Glücksfall der bayerischen Politik. Und er war unglaublich wichtig bei diesem Volksbegehren. Ich kann mir niemanden vorstellen, der diese Gruppe so zusammengebracht hätte. Es war natürlich nach wie vor große, große Spannungen da. Aber man hat sich auf Augenhöhe getroffen. Man hat sich gegenseitig ernst genommen. Manchmal sicherlich mit knirschenden Zähnen, das ist unbestritten. Das war nicht immer einfach, aber ich glaube, es ist damals tatsächlich so ein Ruck durch Bayern und natürlich weit darüber hinausgegangen. Das Volksbegehren hat ja national und international im Prinzip weltweite Aufmerksamkeit bekommen. Da ist so ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen. Der runde Tisch ist ein Resultat daraus. Man hat das ernst genommen und ich glaube, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
Am 17. Juli 2019 wurde dann das neue bayerische Naturschutzgesetz quasi im Bayerischen Landtag angenommen, das ja von den Forderungen des Volksbegehren maßgeblich mitbestimmt wurde. Wie ging es dir an diesem Tag?
Wir waren überglücklich, wir haben natürlich an dem Tag gefeiert. Aber was mir wichtig ist, wir haben nicht gefeiert, wie man vielleicht, die Älteren unter uns erinnern sich, eine Fußball-Weltmeisterschaft feiert. Wir haben nicht über andere gewonnen. Wir haben gezeigt, dass die Menschen mehr Natur- und Artenschutz wollen. Und von daher tut es mir immer ein bisschen leid, wenn man sagt, ja, wir haben über die Landwirtschaft gewonnen. Nein, das haben wir nicht. Das war auch nicht unser Ziel. Sondern wir wollten dem Natur- und Artenschutz einfach einen höheren Stellenwert geben. Dazu brauchten wir die Bevölkerung. Die Bevölkerung hat sich sehr, sehr deutlich diesbezüglich geäußert. Und das haben wir natürlich, dass uns das gelungen ist und dass das dann auch manifestiert wurde in den entsprechenden Gesetzen. ja nicht nur das Volksbegehrensgesetz, die Staatsregierung ist ja weit über die Vorgaben des Volksbegehrensgesetzes hinausgegangen. Ja. Dass das eingetreten ist, da waren wir natürlich sehr, sehr glücklich, aber eben glücklich und nicht schadenfroh.
Was war dann das Neue an diesen Gesetzen? Also wahrscheinlich sehr viel, aber vielleicht kannst du ein paar Beispiele geben, ja, was konkret geändert werden sollte.
Nur um ein paar Stichworte zu nennen, es ist zum Beispiel der Streuobstpakt, der ja unmittelbar daraus resultiert, wirklich eine bayerische Erfolgsgeschichte schon jetzt, wo es ein großer Aufwand betrieben wird und viel Geld ausgegeben wird, um unsere Streuobstbäume nicht nur zu erhalten, sondern neue Streuobstwiesen anzulegen. Also Streuobst ist das eine. Wir haben ein System von Gewässerrandstreifen, die es vorher nicht gab. Gewässerrandstreifen, die unsere Gewässer schützen vor dem Einschwemmen von Erde oder Agrochemikalien, das ist ganz, ganz wertvoll. Wir haben zumindest das Ziel, einen Biotopverbund in ganz Bayern einzurichten, in der Agrarlandschaft in Bayern, auf 15% der Fläche. Das Volksbegehren hat nur 13% verlangt. Der Ministerpräsident hat das noch übertroffen und hat festgelegt, wir wollen 15% Biotopverbund. Der Ministerpräsident hat auch gesagt, wir wollen in Bayern die Pestizide bis zum Jahr 2028 halbieren. All das sind sehr, sehr wichtige Ziele. Einiges davon haben wir bereits erreicht. Bei anderen Punkten sind wir noch weit davon entfernt. Wir ziehen jetzt nach 5 Jahren eine Zwischenbilanz und die ist tatsächlich gemischt. Wie gesagt, wir stehen deutlich besser da als ohne Volksbegehren, schon heute. Wir müssen jetzt aufpassen, dass das, was wir erreicht haben, dass das erhalten bleibt. Und wir müssen natürlich auch an der Umsetzung dranbleiben, um das zu erreichen, um die Maßnahmen durchzuführen, wo wir noch nicht weitergekommen sind. Ich denke zum Beispiel an den Biotopverbund und die Biolandwirtschaft. Das ist noch ein langer, langer Weg, bis wir da wirklich erfolgreich sind. Die Ziele sind formuliert und die Ziele sind nach wie vor gut und richtig.
Woran hängt es, dass da noch nicht alles umgesetzt wurde?
Bei einigen Punkten, wie zum Beispiel im Biotopverbund, hat man einfach eine lange Zeitachse. Da ist also festgelegt, dass wir bis zum Jahr 2027 13% und bis zum Jahr 2030 15% der Agrarfläche als Biotopverbund gestaltet haben. Wir haben jetzt um die 10%, das ist auch das Ziel für 2023 gewesen. Also von daher, es geht schon in die richtige Richtung, aber wir dürfen nicht aufhören. Das ist das Entscheidende. Bei anderen Zielen, zum Beispiel der Biolandwirtschaft, da geht es sehr, sehr langsam. Da haben wir einen Sprung gemacht während Corona, als die Menschen die Lebensmittel selbst gekauft haben und nicht in die Kantinen zum Essen gegangen sind, hat tatsächlich die Biolandwirtschaft richtig zugelegt. Und dann kam die Wirtschaftskrise mit hoher Inflation und plötzlich bricht dieser Biolandwirtschaftsboom wieder ein Stück ein. Also da müssen wir aufpassen, da müssen wir dranbleiben, da muss auch der Staat mit gutem Beispiel vorangehen. Für mich als Zwischenbilanz würde ich sagen, wir haben tatsächlich einiges erreicht, einiges noch nicht. Das Glas ist, je nachdem, wie man das sehen will, halb voll oder halb leer. Aber eines ist klar, wenn wir jetzt nachlassen, dann erreichen wir unsere Ziele nicht, beziehungsweise verlieren vielleicht wieder etwas, was wir bereits erreicht haben. Das zerrinnt uns dann vielleicht zwischen den Fingern. Und von daher brauchen wir nach wie vor, und da bin ich der Überzeugung, dass es so ist, das ist jetzt nicht ein Spruch des LBV-Vorsitzenden, wir brauchen starke, unabhängige Verbände, wir brauchen einen starken LBV, der hier aufpasst, dass wir das Momentum nicht verlieren und dass wir weiter den Zielen des Volksbegehrens treu bleiben.
Wenn du an die Zukunft denkst, wie sieht Bayerns Natur in 10 Jahren aus?
10 Jahren im Jahr 2034, ich denke, wenn wir konsequent weitermachen mit den Zielen des Volksbegehrens, wenn wir konsequent die notwendigen Maßnahmen ergreifen, dazu gehört natürlich auch ein gewisser Umbau der Landwirtschaft, unter dem die Landwirte nicht leiden sollen, sondern das ist eine Chance für die Landwirte. Wenn wir all das tun, dann können wir diesen negativen Trend, den Zusammenbruch der biologischen Vielfalt, zum Beispiel eben gemessen an den Feldvögeln, diesen negativen Trend, der mittlerweile 50, 60 Jahre andauert, den können wir umkehren. Das können wir, aber es ist ein großer Aufwand und es ist kein Selbstläufer. Von daher, die Herausforderungen sind sehr groß, aber ich bin davon überzeugt, durch dieses Volksbegehren sind wir heute in einer deutlich besseren Situation als ohne das Volksbegehren.
Zum Abschluss möchte ich nochmal auf die Faszination der Natur zurückkommen. Was war denn deine beeindruckendste Beobachtung in der Natur?
Insgesamt?
Insgesamt.
Boah.
Oder die Top 3, wenn es die gibt.
Die Top 3. Das ist wirklich schwierig, weil das ändert sich natürlich jeden Tag. Also das ist, klingt nach einer einfachen, banalen Frage, aber das ist, wie wenn man fragt, was war der schönste Moment in deinem Leben oder im letzten Monat? Oder? Also von daher nicht einfach zu beantworten. Es ist für mich schon so, dass ich mich oft an Kleinigkeiten freuen kann. Ja, wenn ich jetzt rausgehe und sehe draußen den Kernbeißer sitzen, irgendwo auf der Spitze von einem Baum, dann fasziniert mich das. Jetzt war ich viel international unterwegs. Selbstverständlich ist eine Elefantenherde an dem Wasserloch in Botswana Weltklasse. Ja. Aber das Naturerlebnis per se ist jetzt nicht abhängig für mich von der Größe der Tiere oder dem, wie exotisch es ist. Ein Schwalbenschwanz, der über die Terrasse fliegt, das ist einfach auch was mir also wo ich begeistert bin. Und das ist auch etwas, was ganz, ganz tief drin ist im LBV, dass wir uns einfach für vermeintliche Banalitäten begeistern können. Ein Schwalbenschwanz, der am Sonntagnachmittag beim Kaffeetrinken über die Terrasse fliegt. Aber das müssen wir wieder lernen. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass man das bewusst wahrnimmt und sich einfach riesig darüber freut. Ich tue das.
Vielen Dank, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch und das haben wir auch immer wieder im Podcast, diese Aufmerksamkeit der Natur gegenüber, ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen, das ist auf jeden Fall was Gutes, was man hier mitnehmen kann. Danke dir.
Gerne.
Ihr habt Fragen an unsere NaturschützerInnen oder wünscht euch ein bestimmtes Thema für die nächste Folge? Dann schreibt doch gerne eine E-Mail an podcast@lbv.de. Wenn euch Ausgeflogen gefällt, empfehlt den Podcast gerne weiter an FreundInnen oder Bekannte. Abonniert ihn bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und bewertet ihn bei Spotify oder iTunes. Das hilft uns, sichtbar zu sein und noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. Genießt die Natur und bis zum nächsten Mal!